Sicherheitsforscher haben auf dem 38. Computer Chaos Computer Club Congregation Center, nee.
Lady Wandsworth.
Ich fange nochmal an. Ein frohes neues Jahr wünscht der Datenschutz-Talk, euer wöchentliches Datenschutz-Update. Heute ist Freitag, der 3. Januar 2025. Unser Redaktionsschluss war um 10 Uhr. Und mein Name ist Heiko Gossen.
Und mein Name ist Lothar Szymanowski.
Ein neues Jahr, neues Glück, würde ich sagen. Es ist das erste Mal, dass ich die Jahreszahl, glaube ich, so jetzt nicht nur im Podcast ausspreche, sondern irgendwie überhaupt offiziell mal ausspreche. Deswegen 25.
2025. Ja. Ja, tatsächlich. Hast du dir denn Vorsätze vorgenommen?
Ich habe mir Vorsätze vorgenommen. Ich weiß ja nicht, ob du schon reingehört hast. In der Silvester-Show habe ich schon verkündet, dass ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr wieder mehr Themenfolgen zu machen.
Ah, sehr gut.
Ja. Und wie sieht's bei dir aus?
Ich habe Vorsätze gefasst. Die halten alle noch. Also ich war tatsächlich gestern beim Sport.
Hervorragend.
Beim nächsten Podcast werde ich berichten, ob sie immer noch halten. Aber ich bin guter Dinge. Ja, also ich habe auch richtig Lust auf das neue Jahr. Es war sehr ereignisreich, auch für uns bei der Migosens. Es war mit einigen Herausforderungen, aber ein schönes Jahr. Und ja, wir können frohen Mutes in das Neue starten. Ich habe da richtig Lust zu.
So tun wir das. Vielleicht der eine oder andere hat ja auch schon mit unserer Silvestershow reingestartet. Wir hoffen das natürlich sehr. Ansonsten sei an der Stelle nochmal der Hinweis erlaubt, dass wir die ja veröffentlicht haben letzte Woche Freitag, den 27. Und nicht nur als Audioformat, sondern es gibt es auch als Video. Ich habe auch gesehen, es gibt da auch schon sehr, sehr, sehr zahlreiche Zugriffe drauf. Das freut uns natürlich sehr, wenn viele reinhören. Und was mich sehr gefreut hat, es gibt auch schon zwei Kommentare auf unserer Webseite. Frank Tepassa hatte kommentiert, auch mit einem Vorschlag für neue Themenfolgen zum Thema NIS2, was wir gerne aufnehmen. Vielen Dank dafür. Aber auch Ansgar Jans hatte uns ein paar nette Worte dagelassen. Auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich würde mich gerne einreihen. Also ich habe die Themenfolge, die Silvestershow auch gehört. Sehr gut geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank. Damit können wir einsteigen, Lothar.
Sehr gerne.
Die Themen für heute. Mhm. Es ist ja auch über den Jahreswechsel ein bisschen was passiert. Beziehungsweise wir hatten ja jetzt im Prinzip zwei Wochen über die Feiertage, die wir betrachtet haben. Von daher, was hast du mitgebracht?
Ich habe insgesamt drei Themen mitgebracht. Starten möchte ich gerne mit der Einwilligungsverordnung, die wir ja kurz vor Weihnachten und kurz vor dem Jahreswechsel gesehen haben. Es geht dann weiter über ein Bußgeld gegen OpenAI in Italien. Und abschließen würde ich das Thema ja zum Volkswagen-Konzern und eine Datenpanne, die wir in der Elektromobilität gesehen haben.
Wunderbar. Ich schaue einmal auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden zum Fingerabdruck im Personalausweis. Dann hätte ich ein Update zum Thema elektronische Patientenakte und erhebliche Sicherheitsmängel, die dort bestehen. Und last but not least eine Veröffentlichung, die wir hier auch kurz erläutern möchten.
Sehr gut. Starten wir mit der Einwilligungsverordnung. Einige Stellen berichten über die vom Bundesrat zugestimmte Einwilligungsverordnung. Ja, unter anderem die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BFDI, aber auch Heise. Damit ist nach § 26 Absatz 2 des Gesetzes über den Datenschutz bei Telekommunikationsdiensten der rechtliche Rahmen für ein alternatives Einwilligungsverfahren zu Cookie-Bannern geschaffen worden. Kurz nochmal zur Einordnung. Artikel 25 im T3DG normiert die Einwilligungsmaßnahmen zum Schutz der Privatsphäre in Endeinrichtungen und Artikel 26 öffnet die Möglichkeit zur Anerkennung der dazugehörigen Dienste durch unabhängige Stellen. Das ist nun mit der Zustimmung des Bundesrates vom 20.12. vollzogen worden und die Inkraftsetzung der Verordnung ist mit dem 1.4. diesen Jahres festgelegt und hiernach ist die Anerkennung neuer Dienste für das Einwilligungsmanagement durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit geregelt. Neue Einwilligungsverordnung richtet sich nicht an die Endnutzer, sondern an die Anbieter, die Dienste für ein zentrales Einwilligungsmanagement entwickeln und zur Verfügung stellen. Diese Dienste sollen es den Endnutzern ermöglichen, ihre Einstellungen und Präferenzen für Cookies und andere Technologien transparent festzulegen und jederzeit ändern und anpassen zu können. Die Betreiber von Webangeboten fragen dann den individuellen Einwilligungspräferenzen ihrer Endnutzer bei diesen Diensten ab und setzen diese dann entsprechend um. Und damit entfällt natürlich die Notwendigkeit, einen Cookie-Banner einzublenden und ein eigenständiges Einwilligungsmanagement durchzuführen. Aber laut dieser Verordnung ist es den Betreibern der Webangebote jedoch weiterhin frei und offen, dieses anzuwenden oder nicht doch die herkömmlichen Cookie-Banner. Es besteht keine Verpflichtung für die Einwilligungsdienste, diese zu nutzen. Und im Ergebnis sollen die Dienste also nicht, sollen in die Lage versetzt werden, nutzerfreundliche und wettbewerbskonforme Verfahren zur Verwaltung der nach dem T3DG erforderlichen Einwilligung von Endnutzern anzubieten. Die Wirksamkeit der Neuregelung der Einwilligungsverordnung soll innerhalb von 2 Jahren evaluiert werden. Dann soll geprüft werden, ob die Regelung und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen ausreichen, um einen positiven Effekt für die Nutzerinnen und Nutzer zu erzielen. Auch soll geprüft werden, ob sich die Anzahl der Cookie-Banner reduziert hat und ob diese nutzerfreundlich sind. Also bis hierhin hört sich das sehr, sehr gut an, dass man da auch der Vielzahl von Cookie-Bannern, auch der teilweise komplexen Cookie-Banner, so gestalten möchte, dass es nutzerfreundlicher und transparenter ist. Aber wenn man mal in die Details sieht, dann sieht man schon einige Dinge, die skeptisch werden lassen. Es gibt auch schon Stimmen aus den Reihen der Datenschutzaufsichtsbehörden, unter anderem der LFD aus Niedersachsen, Dennis Lehmkemper, sieht skeptisch. Denn auf der einen Seite erkennt er an, dass der Gesetzgeber den ursprünglichen Entwurf nach der Stellungnahme der DSK an einigen Stellen verbessert und auch deutlich präzisiert hat. Und dass es jetzt klargestellt ist, dass Webseitenbetreiber für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen verantwortlich sind. Aber, und das hatten wir auch gerade gehört, ist die Nutzung dieses Verfahrens optional. Es ist freigestellt, zugelassene Services zu nutzen und demnach wäre es erwartbar, laut dem LFD, dass die einschlägigen etablierten Cookie-Banner weiterhin genutzt werden. Und darüber hinaus sieht der LFD in diesem Verfahren einige Lücken, da die einschlägigen Normen der DSGVO nicht berücksichtigt sind, sondern nur die des T3DG. Naja, und die Welt der einwilligungspflichtigen Techniken sind aus Datenschutzsicht tatsächlich noch ein wenig variantenreicher als die aus Artikel 25 T3DG. Lehmkemper geht daher von aus, dass sich die bisherige Praxis im Umgang mit Einwilligungen auf Webseiten leider wenig ändern wird. Und seiner Meinung nach wäre es leichter zu lösen gewesen, dass Webseitenbetreiber ihr Angebot konsequent datenschutzfreundlicher gestalten, indem etwa auf Drittdienste und Cookies verzichtet wird, insbesondere auf für ausuferndes und für den Nutzer nicht vorhersehbares digitales Marketing.
Also ich finde ja erstmal den Ansatz, dass man drüber nachdenkt und versucht, Alternativen zu den Cookie-Bannern zu finden oder die Menge der Cookie-Banner zu reduzieren, grundsätzlich ja sehr lobenswert. Ich glaube aber, dass man hier auf nationaler Ebene da auch sehr limitiert ist, weil wir halt natürlich durch das EU-Recht da auch nicht so ganz freie Gestaltungsräume haben. Und natürlich auch die DSGVO hier an der Stelle bestimmte Grenzen setzt. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man sich hier auf die T3DG konzentriert hat. Ich fürchte aber tatsächlich durch diese Freiwilligkeit und letztendlich halt auch das, so habe ich das zumindest verstanden, auch, dass man das für jede Webseite neu machen muss. Also es nutzt halt nichts, wenn ich irgendwo in Google Analytics zum Beispiel eingewilligt habe oder widersprochen habe, dann kommt auf der nächsten Webseite die Abfrage trotzdem wieder. Also ich glaube auch, die Chancen, dass wir damit den Durchbruch erlangen, wird eher gering sein.
Das sehe ich auch so. Ne? Gerade auch diese Freiwilligkeit. Ich glaube, dass da die Betreiber schon sehr abwartend sind, ne? Was wie die weitere Entwicklung in dem Bereich ist. Und es ist zu befürchten, dass es eher noch komplizierter wird und auch für den Nutzer aus Nutzersicht, dass das Ganze intransparenter wird.
Machen wir weiter. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat entschieden, dass Personalausweise ohne Fingerabdrücke nicht ausgestellt werden müssen und es kein Recht darauf gibt. Ein Kläger hatte argumentiert, dass die Fingerabdrücke im Personalausweis seine Grundrechte verletzen und jetzt unterlag er trotzdem vor Gericht. Er hatte unter anderem damit argumentiert, die Speicherpflicht verletze seine europäischen Grundrechte auf Schutz des Privatlebens, also Artikel 7 der Grundrechtscharta, und auf den Schutz personenbezogener Daten nach Artikel 8 der Grundrechtscharta. Das Verwaltungsgericht hat jetzt aber entschieden, dass die Fingerabdrücke bleiben und dass halt diese Entscheidung auch beruhend auf der europäischen Verordnung aus 2019/1157, die halt die Fingerabdrücke in den Ausweisen vorschreibt, rechtmäßig ist. Also nicht die Verordnung, aber das Erheben der Fingerabdrücke. Ja, Hintergrund ist, der Europäische Gerichtshof hatte ja zuvor zwar in den Vorlagefragen, die das Verwaltungsgericht Wiesbaden ihm vorgelegt hatte, festgestellt, dass diese Verordnung nicht gültig ist oder zumindest nicht rechtskonform ist, so, weil es halt Verfahrensfehler bei der Erstellung der Verordnung gab, hat sie aber vorerst weiterhin für gültig erklärt. Da hatten wir hier auch in der KW 12 letzten Jahres bereits darüber berichtet. Laut EuGH und dem Verwaltungsgericht verstößt die Speicherung der Fingerabdrücke aber nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit oder die Grundrechte. Und deswegen ist das Verwaltungsgericht Wiesbaden auch zu dem entsprechenden Ergebnis gekommen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Der Kläger kann noch Berufung einlegen. Seit August 21 ist ja die Speicherung eines Fingerabdrucks im Personalausweis verpflichtend. Die EU hat nun bis Ende nächsten Jahres, also Ende 2026 Zeit, eine neue Rechtsgrundlage für die Fingerabdruckspeicherung zu schaffen.
Kommen wir zu unserer nächsten Meldung. Die führt nach Italien. Und zwar hat die italienische Datenschutzaufsichtsbehörde ein Bußgeld gegen OpenAI verhängt, also der Hersteller und Anbieter von ChatGPT oder GPT als Modell. Und zwar als Ergebnis einer Untersuchung, die am 20. März 2023 begonnen hatte. Die Aufsichtsbehörde hatte auch zeitnah am 31.03.2023 per Pressemitteilung die Nutzung von ChatGPT gestoppt. Nach Auffassung der Aufsichtsbehörde hat das US-amerikanische Unternehmen nicht nur versäumt, die Behörde über die im März erlittene Datenschutzverletzung zu informieren. Es ging damals um die Veröffentlichung von Unterhaltungen von ChatGPT-Nutzern und Veröffentlichung von Zahlungsinformationen, sondern auch um personenbezogene Daten der Nutzer, die für das Training von ChatGPT verarbeitet werden, ohne zuvor eine geeignete Rechtsgrundlage ermittelt zu haben und offensichtlich auch informiert haben. Denn offiziell heißt es, gegen den Grundsatz der Transparenz und damit verbundene Informationspflichten gegenüber den Nutzern verstoßen haben. Darüber hinaus sah OpenAI keine Mechanismen zur Altersüberprüfung vor, sodass die Gefahr bestand, dass Kinder unter 13 Jahren Antworten erhielten, die ihrem Entwicklungsstand und ihrem Selbstverständnis nicht angemessen waren. Um insbesondere eine wirksame Transparenz bei der Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten, wies darüber hinaus die Behörde OpenAI an, eine 6-monatige Kommunikationskampagne durchzuführen in Radio, Fernsehen, Zeitung und im Internet. Der Inhalt sollte mit der Behörde abgestimmt sein und das Verständnis und Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Funktionsweise von ChatGPT im Besonderen zu fördern, insbesondere für die Sammlung von Daten und Nutzern und Nichtnutzern für das Training der generativen künstlichen Intelligenz und für die Rechte, die von den betroffenen Personen ausgeübt werden können, einschließlich der Recht auf Widerspruch, Berichtigung und Löschung. Die Aufsichtsbehörde verhängte daher ein Bußgeld in Höhe von 15 Millionen Euro, die auch unter Berücksichtigung des kooperativen Verhaltens des Unternehmens berechnet wurden. Da das Unternehmen im Laufe der Untersuchung seine europäische Hauptniederlassung in Irland errichtete, leitete die Aufsichtsbehörde das Verfahren an die irische Datenschutzbehörde DPC weiter, die gemäß der DSGVO zur federführenden Aufsichtsbehörde wurde. Ja, OpenAI will allerdings das Bußgeld nicht akzeptieren und hat auch den Bescheid nicht akzeptiert. Aber trotzdem, da sieht man schon, dass sich auch die Aufsichtsbehörden sich ganz stark mit KI, mit Artificial Intelligence auseinandersetzen und auch ja die Anforderungen und Auflagen sehr, sehr ernst nehmen.
Ja, das kennen wir ja mittlerweile doch zu Genüge, dass die großen amerikanischen Unternehmen immer erstmal von irgendeinem europäischen Aufsichtsbehörde abgewatscht werden müssen, damit sie dann entsprechend nachbessern und das Ganze sich dann so langsam auch in datenschutzkonforme Lösungen entwickelt. Ja. Sicherheitsforscher haben auf dem 38. CCC gravierende Schwachstellen in der EPA 3.0 nachgewiesen. Jahreswechsel bedeutet ja auch, der Chaos Computer Club lädt wieder zu seinem alljährlichen Kongress ein. Und dieses Mal entdeckten Martin Tschirsich und Bianca Kassel gravierende Sicherheitslücken in der elektronischen Patientenakte 3.0 auf. Trotz der Behauptungen der Verantwortlichen, die EPA sei sicher, konnten diese beiden Experten nachweisen, dass Angriffe auf die neue Version einfach durchführbar sind. Beispielsweise umfassten diese unkontrollierte Ausgabe von Gesundheitskarten, Angriffe durch SQL-Injection oder aber auch gefälschten IT-Support, die auch unter anderem durch Beschaffung von entsprechenden Lesegeräten den Zugriff ohne PIN ermöglichten. Kritisch ist, dass viele dieser Schwachstellen auch schon seit Jahren bekannt sind und Zugriffe auf so ziemlich alle Gesundheitsakten damit möglich sind. Die Gematik, die das Ganze entwickelt, reagierte laut Heise mit der Aussage, dass Angriffe in der Praxis nicht sehr wahrscheinlich seien, arbeitet jedoch laut eigenen Angaben bereits an technischen Lösungen in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Der Start der EPA 3.0 ist ja vorerst auf die Modellregion beschränkt. Sie soll später aber automatisch für alle Bürger kommen, die der Erstellung der EPA nicht widersprechen. Würde auch der Gematik dahingehend entgegenhalten, dass wenn man mit einer Sicherheitslücke auf alle Gesundheitsakten von Bundesbürgern zugreifen kann, dass das schon sehr wahrscheinlich ist, dass die jemand ausnutzen wird und dass das nicht irgendwie nur eine theoretische Lücke ist. Also von daher bin ich mal wieder ein wenig entsetzt darüber, wie bei so einem großen, teuren, langfristig und wirklich, wirklich umfangreich geplanten Projekt so gravierende Sicherheitslücken so lange bestehen können. Es ist mir unverständlich.
Also du siehst mich auch fassungslos. Also es ist ja nicht so, dass jetzt hier sehr ausgeklügelte und kaskadierte und mehrstufige Angriffsszenarien nötig sind, um das zu knacken. Also wenn man das hört, eine SQL-Injections, das ist ja schon so alt wie der Rechner selber, ne? Dass man genau so etwas macht, ne? Oder gefälschte IT-Support-Anrufe. Es ist ein Wahnsinn, ne? Und auch ich bin da voll bei dir, ne? Also die Eintrittswahrscheinlichkeit bei der Masse an Daten und Akten, die da unterwegs ist, ne? Die ist jetzt nicht verschwindend gering. Also da halten wir uns dann schon im hohen Bereich auf. Und wenn ich mir die Risikomatrix mal vor Augen halte, nicht nur die Eintrittswahrscheinlichkeit ist hoch, sondern auch die Schadensauswirkung ist mega hoch. Also von daher, wir sind schon im Risikoquadranten ganz weit rechts oben, ne?
Ja, ich verstehe es wirklich, wirklich nicht. Wie gesagt, das ist eine Herausforderung, es ist keine Frage, ja. Also, wie gesagt, die heterogenen Strukturen bei Ärzten, Krankenhäusern, Heilpraktikern, wer auch immer, Apotheken, wer da alles mitspielt am Ende, ja, ist bestimmt nicht einfach. Und wir haben auch, wie gesagt, sehr unterschiedliche wahrscheinlich Qualifikationen bei so Arztpraxen bis hin zu sehr unterschiedliche technische Voraussetzungen. Aber das ist ja jetzt auch keine Garagenbude, die halt irgendwie mit einem Budget von 3,50 Euro machen muss.
Genau.
Und das ist das, was mich so entsetzt.
Und auch gerade, ne, weil es so eine heterogene Landschaft ist, muss ich doch alles da dran setzen, dass es safe ist.
Richtig.
Ja, wir bleiben dabei. Wir bleiben beim Chaos Computer Club. Wir wechseln die Stadt. Wir gehen nach Wolfsburg und zwar zum Volkswagen-Konzern. Dort haben hat der CCC Bewegungsdaten von 800.000 Elektroautos bei einem Tochterunternehmen festgestellt. Und zwar, das ergab eine Recherche in Zusammenarbeit mit dem Spiegel auf Basis eines anonymen Hinweisgebers eine Überprüfung mit den Daten eines niedersächsischen Landtagsabgeordneten und eines Bundestagsabgeordneten ergab, dass sie von der VW-Tochter Cariad stammen, die für die Softwareentwicklung des Autokonzerns zuständig ist. Und zwar wurden da diese 800.000 Datasets von Elektroautos im Amazon Cloud-Speicher gefunden. Laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel handelt es sich um mehrere Terabyte an Standortdaten von Fahrzeugen der Marke VW, Seat, Audi und Skoda, die über die Volkswagen-App gesammelt wurden. Mit verschiedenen Informationen über den Zustand des Fahrzeugs, Standorten und so weiter. Von diesen 800 waren 460.000 Fahrzeuge, waren die Daten so genau, dass sie Rückschlüsse auf das Leben der Menschen hinter dem Steuer zuließen. Bei VW und Seat Modellen sind die Geodaten bis auf 10 Zentimeter genau. Und brisant hierbei ist, dass solche Daten auch mit den Fahrzeugnutzern verbunden werden konnten. Was wäre mit solchen Daten möglich? Zum Beispiel für, wenn wir mal so ein bisschen in die Geheimdienstewelt gehen. Es wäre für Geheimdienste aus dem Ausland möglicherweise interessant, auch zu sehen, welches Auto täglich zwischen 8 und 17 Uhr im Umfeld von Gebäuden des Bundesnachrichtendienstes parken. Aber auch aus der Privatwirtschaft, wenn man das mal weiterspinnt, Betrüger hätten wirklich ein sehr, sehr gutes Datenmaterial, aus diesen Daten glaubwürdige Phishing-Mails generieren zu können, in denen sie beispielsweise als Volkswagen, als Zulieferer oder als Tochterfirma Kreditkartendaten und Zahlungsinformationen abfragen würden. Die Daten konnten zwar ohne nennenswerten Aufwand eingesehen werden, aber der CCC hat dann auch im Anschluss tatsächlich den VW-Konzern bzw. Cariad gelobt. Cariad reagierte binnen weniger Stunden und versuchte erst gar nicht, die Sache kleinzureden, was für die Sicherheitsvorfälle zuständigen Leute Anlass war, sich zu bedanken und um weitere Details gebeten hat. Mittlerweile ist die Lücke auch gestopft. Der CCC-Sprecher Neumann lobt, das technische Team von Cariad hat zügig, gründlich und verantwortungsbewusst reagiert. Ich hoffe, dass das eine Datenpanne war, so aus der Rubrik, das war mir eine Lehre. Welche Daten da zur Verfügung stehen? Natürlich hat das Einfluss auf Angriffe, wie zum Beispiel die beschriebenen Phishing-Adressen, aber auch auf Daten, die während des Fahrens generiert werden. Also ich glaube, die Datensicherheit und der Datenschutz in der Elektromobilität bei den vernetzten Autos, da ist noch gehörig was zu tun. Ich hoffe, das wird als Anlass genommen, sich da auch gründlicher dem Thema zu widmen.
800.000 Betroffene, das ist ja nicht wenig. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht das letzte Mal ist, dass wir von dem Fall jetzt gehört haben. Nehmen wir jetzt mal die BGH-Entscheidung zum Facebook-Scraping, Kontrollverlust über die Daten. Wenn man das jetzt hier mal mit 800.000 mal 100 Euro, wenn jetzt alle klagen würden, auf Schadensersatz, wären schon mal 800 Millionen. Wenn es noch ein kleines Bußgeld dazu gibt, ist schon schnell bei einer Milliarde. Mal sehen, wir werden berichten. Kommen wir zu unserer Rubrik Veröffentlichungen und Veranstaltungen, die heute aber nur Veröffentlichungen heißt, weil wir keine Veranstaltungen haben. Die Internationale Arbeitsgruppe für Datenschutz in der Technologie, auch bekannt als Berlin Group oder Berlin Group, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, ist ja ein Group, Berlin Gruppe. Klingt übrigens eh so ein bisschen dubios, finde ich. Also das klingt so, als wenn die sich immer so ein bisschen im Untergrund treffen, oder?
Ja, das hört sich nach Kapuzenpulli an, ne?
Absolut, ja. So sind wahrscheinlich die Hälfte ist Hacker. Naja, auf jeden Fall die Berlin Group hat unter dem Vorsitz der BFD zwei neue Arbeitspapiere angenommen. Eines zum sogenannten Large Language Models, LLMs, und eines zum Thema Data Sharing. Die internationalen Experten betonen in dem Papier zu den großen Sprachmodellen, dass LLMs bei der Verarbeitung natürlicher Sprache zwar große Fortschritte zeigen, sehen jedoch weiterhin komplexe Risiken für die Privatsphäre. Kritische Punkte seien unter anderem die unkontrollierte Datensammlung, algorithmische Verzerrungen und sie sehen natürlich auch die Gefahr von Desinformationen. Gemäß der Berlin Group ist die Kombination aus der technischen Analyse, Risikoabschätzung, datenschutzrechtlichen Best Practices essentiell, um LLMs verantwortungsvoll in der Praxis zu nutzen. Im zweiten Papier zum Data Sharing fordert die Berlin Group eine stärkere Integration von Privacy Enhancing Technologies, wie man auch kurz PETs nennt, also hat nichts mit den Haustieren zu tun, nicht Pets, sondern PETs, um sichere und effizientere Datenverarbeitung zu gewährleisten. Wir verlinken die natürlich in den Shownotes, dann kann man sich die auch nochmal in Ruhe angucken, wenn die Silvestershow rum ist.
Ja, wir sind durch.
Wir sind durch, Lothar. So ist es. Dann haben wir doch, glaube ich, einen guten Start ins neue Jahr hingelegt. Dir vielen Dank.
Danke dir, lieber Heiko.
Und euch wünschen wir natürlich jetzt auch ein neben dem gelungenen Start ins neue Jahr ein schönes Wochenende. Wir freuen uns, in 2025 mit euch wieder regelmäßig hier auf die Datenschutz-News zurückblicken zu dürfen, die so in der Woche passiert sind. Hier bei der Mikrosense versuchen wir das ja einmal im Blick zu behalten für uns und für euch. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und auf bald.
Bis bald.